Ich habe eine Frage, und zwar, was denkst denn du, was das zentrale Thema in der Bibel ist? So mal ganz grob und frech gefragt. Um was geht's in der Bibel? Du darfst einfach reinrufen, wie in der Schule. Gott? Okay, ja. Ist immer die richtige Antwort, die Liebe Gottes. Jungscha, hast eine 6. Was könnte das Thema sein, das von vor allem bei Jesus irgendwie ganz groß gemacht wird? Ist auch die richtige Antwort, wenn wir in der Jungscha wären. Ich bin ein bisschen frech. Ich glaube, das zentrale Thema in der Bibel ist Jüngerschaft. Und zwar, das ist das, was Jesus die ganze Zeit macht. Er ist 30 Jahre alt, er geht auf den Berg, er beruft sich 12 Jünger. Dann lebt er mit diesen 12 Jüngern zusammen, er sendet sie aus, er rüstet sie aus, er lebt mit ihnen, er fordert sie und er überfordert sie, mehr wie einmal. Also wir kennen diese Geschichten, wo er sagt, ihr Kleingläubigen, Jesus schläft im Boot, die Jünger kriegen die Panik, die Jünger wecken ihn, Jesus sagt, hey, was ist denn das Problem, ich bin doch da. Also Jüngerschaft ist, glaube ich, das zentrale Thema in der Bibel, selbst im Alten Testament. Da ist es nicht, da sind es nicht die 12 Jünger, die Gott nachfolgen sollen, das sind es die 12 Stämme. Und Gott beruft sich im Alten Testament diese 12 Stämme und sagt, wenn ich mich niederlasse in der Wüste, dann bleibt ihr auch hocken. Und wenn die Sonne, wenn die Wolkensäule und die Feuersäule vor euch hergeht, dann folgt mir nach. Also ich glaube, das ist das Thema in der Bibel. 12 Stämme, 12 Jünger, er sendet das Volk aus nach Kanaan, 12 Kundschafter, die kommen zurück, 10 Leute machen das ganze Volk verrückt, 2 Leute sagen, Gott hat uns dahin geschickt, das ist der Auftrag, lasst uns dahin gehen. Was macht das Volk? Will die 2 anderen, will den Kaleb und den Josua erstmal steinigen, weil sie sagen, nö, das kann nicht sein, da will Gott uns ganz sicher nicht haben. Jetzt ist die große Frage, was heißt es denn eigentlich, Jesus nachzufolgen? Ist das eine einmalige Entscheidung, die ich treffe? Ist es ein Konzept? Also es gibt vermutlich 384 Trilliarden Bücher zu dem Thema Jüngerschaft, wo es dann heißt, ja, wenn du das Konzept befolgst, dann wirst du in der Jüngerschaft wachsen, dann kommst du weiter im Glauben. Aber ich glaube weder, dass es eine einmalige Entscheidung ist und noch glaube ich, dass Jüngerschaft ein Konzept ist. Weil Konzepte hatte Jesus nicht. Also das gab es nicht. Jesus hat auch keine Bücher geschrieben zum Thema Jüngerschaft. Jesus hat gesagt, komm und sei bei mir, folge mir nach. Und wenn du früher von einem Rabbi berufen worden bist, dann war das wie, also die Kunst von Nachfolge war, der Rabbi ist vor dir hergelaufen und du bist dem Rabbi hinterhergelaufen und weil du bei dem Rabbi so nah dran warst, ist der Staub, den er auf der Straße aufgewirbelt hat, auf deine Füße und auf deine Kleidung gekommen. Und umso dreckiger du warst, umso besser warst du in der Nachfolge. Also Jesus sagt, sei einfach bei mir. Und deswegen ist Jüngerschaft kein Konzept oder eine einmalige Entscheidung, sondern Jüngerschaft oder Nachfolge betrifft immer unser ganzes Leben. Und es ist ein lebenslanger Prozess. Also das ist nicht so, jetzt komme ich zum Glauben und das ist das Hauptziel. Also wir evangelisieren und sagen, wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wenn Menschen zum Glauben gekommen sind, dann ist das Ziel erreicht. Ich glaube nicht, dass das ist, was die Bibel sagt. Weil am Anfang, das lesen wir in der Apostelgeschichte, als die Christen, die wurden ganz am Anfang wurde zu denen gesagt, die folgen einem neuen Weg. Also das ist so eine neue Bewegung, das ist die Jesus-Bewegung. Und wenn was in also da steckt ja schon der Name drin, Bewegung. Also man ist, wenn Gott was in Bewegung setzt, mit Gott in Bewegung. Gott bewegt mich, Gott bewegt dich. Und diese Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die sind nicht einfach stehen geblieben. Also es kam Pfingsten, es kam also erst natürlich Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Und nach Karfreitag, Ostern und Pfingsten sind die nicht einfach stehen geblieben, im Sinn von, jetzt ist Jesus ja gestorben, er ist auferstanden, jetzt habe ich einen Heiligen Geist, jetzt lege ich meine Füße hoch und jetzt ist alles, also Kirchengeschichte ist damit einfach abgeschlossen. Das ist nicht Nachfolge. Und ich sage das jetzt mal ganz frech, ich habe manchmal den Eindruck, und das sage ich auch, weil es mein Leben ist, dass das irgendwie alles ist. Ich komme zum Glauben, ich glaube an Karfreitag, Jesus ist für mich gestorben, ich glaube an die Auferstehung, Jesus ist auferstanden, dann bekomme ich einen Heiligen Geist und dann gehe ich halt sonntags in die Gemeinde und zahle meinen Zehnt und gehe noch in den Hauskreis, lese ab und an mal Bibel. Ich habe ja keine Zeit zum Bibellesen. Ich habe ja so viele andere Sachen zu tun. Und das ist dann Nachfolge. Und ich glaube, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Wenn Petrus zum Glauben kommt, dann sagt Jesus immer wieder zu Petrus, komm und folge mir nach. Also Petrus bleibt nicht einfach stehen, sondern Jesus sagt immer wieder zu Petrus, hey, du bist zwar schon mein Jünger, du bist schon mit mir unterwegs, aber jetzt komm und folge mir wieder nach. Bleib nicht stehen. Ich bin ein Gott, der in Bewegung ist und ich möchte, dass du dich bewegen lässt von mir. Und zum Beispiel der Paulus, der sagt von sich selber, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Ich bin noch nicht am Ziel, aber ich jag dem Ziel nach. Und ich möchte dranbleiben, damit ich irgendwann mal vollkommen werde. Also selbst Paulus, der irgendwie vermutlich die Bibel 100-mal mehr wie ich gelesen habe, der perfekt Hebräisch gekonnt hat, der ein Pharisäer war, also ein bibelkundiger Lehrer, selbst der sagt von sich, ich bin nicht am Ende. Ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Ich möchte dranbleiben. Ich möchte mich immer wieder von Jesus rufen lassen. Und wir lesen in der Bibel, dass wir mit allen geistlichen Gaben gesegnet sind, dass es da eine Fülle an Gaben gibt, die Gott für uns bereithält. Und wenn das so ist, dass da eine Fülle von Gaben auf uns wartet, dann werden wir diese Fülle von Gaben auch wie nie erreichen können, sondern da ist einfach immer noch mehr da. Und jetzt habe ich eine ganz persönliche Frage an dich. Hast du Gott schon mal darum gebetet, dass er dir so eine Gabe schenkt? Dass er dir die Gabe der Prophetie schenkt oder die Gabe der Lehre schenkt oder die Gabe des Hirtenamts oder die Gabe der Heilung schenkt? Hast du Gott schon mal ganz konkret darum gebetet? Jede Gemeinde braucht diese Gaben. Und ich glaube, wenn Gott sagt, da ist eine Fülle, dann lädt Gott uns ein und sagt, bet doch dafür. Ich bin doch ein Gott, der gern gibt. Also geh mal nach Hause und fang mal an, dafür zu beten, dass Gott dir diese Fülle an Gaben schenkt. Die ist da und die wartet nur darauf, glaube ich, von Gott gegeben zu werden. Wenn Jesus von Nachfolge redet, dann ist es immer in ein Über, also Nachfolge ist das Unterthema, das Oberthema ist das Reich Gottes. Jesus beruft Jünger in die Nachfolge in seinem Reich. Und dieses Königreich, das Jesus aufbaut, das gibt es schon im Alten Testament. Im Alten Testament gibt es dafür einen Begriff, das heißt Jahwe Malchut. Malchut ist der König, Jahwe ist Gott. Und Jahwe Malchut heißt übersetzt Königreich Gottes. Also dieses Königreich, das Jesus verkündet, als er auf diese Erde kommt, das ist nicht was, was Jesus erfunden hat, sondern das ist was, was bei Gott schon immer gibt. Es gibt dieses Königtum Gottes. Und wir haben die Psalmen, da heißt es ganz oft, der Herr ist König, er ist auf seinem Thron, er regiert. Also das ist ein Thema, das ist schon von Anfang an der Bibel, ist dieses Thema von diesem Königreich von Gott fest integriert. Im Alten Testament heißt es zum Beispiel, ihr seid mir ein Volk von Königen und Priestern. Das ist nicht erst im Neuen Testament, im Petrusbrief im zweiten, sondern das ist schon ganz am Anfang der Bibel, dass Gott sich diese 12 Stämme beruft und sagt, ihr sollt mir ein Königreich sein. Und alle anderen Völker außenrum, die ganze Welt außenrum, soll erkennen, wer ich bin, wenn sie euch sieht. weil ihr mir ein Königreich baut auf dieser Erde. Also das Thema Königreich und Nachfolge oder Jüngerschaft ist nicht was, was erst Jesus irgendwie eingeführt hat, sondern das ist schon immer das, was Gott möchte. Er möchte ein Volk haben, er möchte ein Reich haben, wo er regiert, und er möchte, dass alle anderen Menschen, die das sehen, mitbekommen, wer Gott ist. Wir kennen die Geschichte von Bileam, der soll das Volk verfluchen. Und der Bileam kann es nicht verfluchen, weil er sagt, wenn er dieses Volk anschaut, in der Mitte die Bundeslade, dann sind da diese drei Stämme. Das ist so schön anzuschauen. Ich kann dieses Volk nicht verfluchen, weil Gott in der Mitte ist und außenrum sind seine Königsscharen. Also selbst der Bileam, der dieses Volk verfluchen soll, muss sagen, das geht nicht, weil Gott wunderschön ist, weil das Volk eine Ordnung hat, weil das Volk geordnet ist, weil es ein Königtum ist und Gott sitzt in der Mitte, in der Stiftshütte. Also wenn Gott oder Jesus im Neuen Testament dich in seine Nachfolge beruft, dann hat es zuerst damit was zu tun, dass Gott dich an seinem Herzen teilnehmen lässt. Das ist seine Vision für diese Welt. Es gibt im Altertum, also wenn man, ich habe das nicht studiert, aber es gibt so Professoren, die studieren Altertum und die sagen, wenn man die Schöpfungsgeschichte liest, in diesen 7 Tagen, dann baut Gott sich auf dieser Erde einen Tempel. Also er macht die Fische, er macht das Meer, er macht den Himmel. Und die Krönung der Schöpfung ist, dass Gott ein Ikon, also ein Abbild von sich selber, in diesen Tempel setzt. Und das ist der Mensch. Und das möchte Gott. Er hat sich selber einen Tempel gebaut, wo der Mensch das Abbild von ihm ist, damit alle anderen Menschen sehen, wer Gott ist. Das ist das, was Gottes Herzensanliegen ist. Und im hebräischen Denken ist es so, wenn du stirbst, dann rufst du alle Leute zu dir und sagst denen nochmal was. Und das, was du zum Schluss sagst, ist so wie das Wichtigste. So, das kennen wir vermutlich auch. Wir kennen das bei Josef, der seine Kinder holt. Und dann werden alle nochmal gesegnet. Jakob, Abraham ruft sie alle nochmal zusammen. Und dann kommt das, was wirklich zählt. Und als Jesus gestorben ist, aufgefahren ist, zurückkommt, also von den Toten aufersteht und kurz bevor er wieder in den Himmel auffährt, sagt Jesus auch so letzte Worte. Und das finden wir im Matthäusevangelium. Und das ist so Jesus' Vermächtnis. Also wenn wir wissen wollen, was ist das, was Jesus wirklich wichtig ist, dann müssen wir eigentlich immer am Ende von den Evangelien hingehen und dort nachlesen, was da steht. Oder wenn Jesus in der Bergpredigt zum Beispiel, was sagt denn Jesus da am Schluss? So, ja, nicht alle, die hierher sagen, kommen ins Reich Gottes. Genau, da geht es wieder ums Reich Gottes. Das ist das, was die Bergpredigt ausmacht. Wenn wir jetzt ins Matthäusevangelium gehen, dann finden wir ganz zum Schluss in Kapitel 28, Vers 18 bis 20, den sogenannten Missionsbefehl. Und da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende Welt. Ihr könnt alle Deutsch. Ihr wisst, was ein Imperativ ist. Ein Imperativ ist eine Aufforderung. Das ist so dieser Brüllaffe, dieses Ausrufezeichen. Also ein Imperativ ist ein Wort, das man in Befehlsform sagt. Steh auf, das ist ein Imperativ. Ich bin aufgestanden, das ist der Indikativ, also ich habe es gemacht. Präsens und Gegenwart, Futur, Vergangenheit. Also, in diesem Satz gibt es eine einzige Befehlsform, wo praktisch wie so ein Brüllaffe dahinter wäre, wo Gott sagt, das ist ein Befehl. Alles andere ist kein Befehl. Was denkt ihr, was dieses Wort ist, wenn wir diesen Text da lesen? Was ist das, was in dem Text steht, wo du im Griechischen nachlesen kannst? Das ist ein Imperativ, alles andere sind keine Imperative. Einfach mal raten, was könnte das sein? Es wäre ein Indikativ. Mir ist gegeben, ich habe das. Nein, denkt man immer, gell? Geht hin, mach mal was. Ego, also hier, geh mal, ich gebe dir einen Arschtritt. Nein, du warst schon ganz nah dran, Matthias. Machet zu Jüngern. Das ist das Einzigste, ist der einzigste Imperativ in diesem Text. Und in der Kirchengeschichte ist es so, dass man sich 1600 Jahre schon darüber streitet, wie man richtig tauft. Steht da gar nicht. Also Taufe ist nicht heilsentscheidend. Es gibt diesen Philokestreit, den gibt es auch seit 1600 Jahren. Da tut die Ost- und die Westkirche drüber streiten, ist jetzt der Sohn von Gott gesandt oder ist der Sohn schon immer Sohn? Und dann gab es das große Schisma, Schisma heißt Trennung. Dann gab es diese große Trennung zwischen Ost- und Westkirche und man hat sich darüber gestritten, eben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was ist denn die Stellung von dem Sohn in der Dreieinigkeit? Steht da gar nicht. Aber wir Menschen, wir finden ganz oft so Themen, so Streitthemen, die eigentlich Jesus sagen würde, hey, darum geht's gar nicht. Sondern ich möchte nur eins von euch. Macht zu Jüngern. Und man müsste diesen Satz eigentlich so übersetzen. Indem ihr tauft, ist mir völlig egal wie. Ihr könnt auch Leute in einer Regentonne taufen. Ein Freund von mir macht das in München, der ist Straßenevangelist. Der hat schon Leute einfach angesprochen. Da war eine Regentonne, ich bin jetzt zum Glauben gekommen. Okay, tauf dich, da ist eine Regentonne, ich tauf dich da jetzt. Das steht nicht, du musst an die Glatt gehen oder du musst irgendwie ein Taufbecken haben. Das steht da gar nicht. Es ist völlig egal, wie man tauft. Hauptsache, es geschieht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie ist die Stellung vom Sohn? Er ist Gott. Seit 1600 Jahren streitet man darüber. Also Jesus würde sich, glaube ich, noch Jesus ärgert sich, er ist ja lebendig. Ich glaube, Jesus ärgert sich darüber, dass wir Menschen uns letztendlich mit so Zeug beschäftigen. Also Jesus, dieser Satz müsste übersetzt werden, indem ihr tauft, indem ihr Menschen alles lehrt, was ich euch befohlen habe. Wenn ihr das macht, indem ihr das macht, macht ihr Menschen zu Jüngern. Und da steht alles und nicht einiges. Und da steht befohlen und nicht empfohlen. Wir Menschen neigen da manchmal dazu. Wir machen aus allem, was Jesus sagt, was wir lehren sollen, einiges. Und wir machen aus die Dinge, die Jesus uns befehlt, so Empfehlungen. Ja, kannst ein bisschen hier und das wäre nicht schlecht. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, ihr sollt den Menschen alles lehren, was ich euch befohlen habe. Und wenn ihr das macht und wenn ihr dann die Leute tauft und dabei noch hingeht, zu den Leuten, dann macht ihr Menschen zu Jüngern. Und das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach das Thema in der ganzen Bibel, dass Menschen gelehrt werden. Wir kennen das aus der Bibel, da wird das Gesetzbuch gefunden und dann liest der Nehemia oder der Esra irgendwie 2 Tage lang aus dem Gesetz vor und das Volk, das steht da und freut sich drüber und er sagt nicht irgendwie, ja, da ist jetzt so ein Vers, da ist jetzt so ein Abschnitt im Gesetz, das könnte uns Menschen nicht gefallen, dann lasse ich das halt einfach mal weg. Sondern er liest aus dem Gesetz vor und tut wirklich alles vorlesen, was da steht. Jüngerschaft heißt, nimm wahr, wo Gott bei dir und in deinem Umfeld bereits am Wirken ist und reagiere aktiv darauf. Das heißt, dass Gott immer in Bewegung ist. Gott wirkt immer. Gott schläft nicht, Gott schlummert nicht. Auf Englisch gibt es ein Buch, das heißt God is on the Move, von einem neuseeländischen Pastor. Ist eine sehr charismatische Gemeinde, ist ein sehr krasser Typ. Und der hat diesen Satz geprägt, God is on the move. Gott ist einfach immer am Wirken und Gott ist immer am Bewegen. Und deswegen heißt Jüngerschaft, dass ich meine Fühler ein bisschen öffne und gucke, wo ist denn Gott in meinem Leben am Wirken? Wo ist denn Gott hier in Kloten am Wirken? Und da springe ich auf und suche mir nicht irgendwie, also Im Buch Habakuk, da heißt es mal, denn die Vision, also da gibt Gott Habakuk eine Vision, gilt erst für die festgesetzte Zeit und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird diese Vision, sie wird nicht ausbleiben. Das heißt übersetzt, wenn Gott was festsetzt, dann ist es festgesetzt. Und dann können wir Menschen nicht irgendwie Gott in den Hintern treten und sagen, jetzt mach mal endlich. Und gleichzeitig heißt, wenn Gott was festsetzt, dass wenn dann was passiert in meinem Umfeld, wenn ich merke, da läuft was, dass ich dann auch gehorsam bin. Und dass ich dann auch sage, okay, Gott hat es festgesetzt und da wirkt Gott auch in meinem Leben gerade, in meinem Herzen oder mit meinen Fähigkeiten. Und jetzt springe ich da auf, weil Gott es festgesetzt hat. Also wir können Gott, wenn Gott was festsetzt, weder irgendwie sagen, Gott, mach mal, aber wir sollten auch nicht, wenn wir merken, jetzt passiert was, sagen, oh, ist es wirklich von Gott? Nein, ich glaube, dann heißt es einfach, gehorsam zu sein. Was machen wir Menschen oft? Also ich kenne das, ich sage das ganz offen und ehrlich. Ich habe meine Pläne und ich habe einen Plan für mein Leben und ich habe auch einen Plan, wie Gott mein Leben gestalten sollte. Und dann laufe ich los und dann sage ich zu Gott irgendwann mal, Gott, jetzt komm doch endlich mal hinterher und segne das, was ich mir ausgedacht habe. Das ist aber nicht das, was die Bibel unter Nachfolge versteht. Und ich kenne das und das hast du vorhin auch gesagt, Matthias, man lässt da manchmal auch wie nicht los. Also man hat sich was ganz fest in den Kopf gesetzt und dann geht man davon aus, weil es sich gut anhört, weil es sich fromm anhört, dass Jesus das segnen muss. Und Jesus macht es einfach nicht, weil Gott die Dinge festsetzt und weil Gott sagt, zu meiner Zeit werde ich handeln, Markus. Und du bist vielleicht 3 Meter zu früh losgelaufen oder du bist mir gerade 20 Meter zu weit hinten dran. Also Jesus nachfolgen heißt, aktiv zu schauen, wie Gott in deinem Umfeld am Wirken ist. Ein Beispiel dafür, Jesus hat seine Jünger ausgesandt in verschiedene Städte und dann sind die in so Häuser reingekommen und dann heißt es, wenn ihr offene Türen findet, wenn ihr Menschen des Friedens findet, dann geht in das Haus rein, esst, was euch vorgesetzt wird. Wenn ihr Türen findet, die sind zu, dann geht weiter. Dann lasst es einfach links liegen. Ihr sollt unterwegs auch keinen grüßen, weil ihr habt einen Auftrag. Und wenn man früher im Orient jemanden gegrüßt hat, dann wird man erstmal zum Essen eingeladen. 14 Döner, 7 Schafe, die geschlachtet worden sind, 17 Liter Kuhmilch oder Schafsmilch. Das heißt, wenn dich jemand grüßt, dann lauf vorbei, weil wenn du den auch grüßt, Shalom Aleichem, dann musst du dich erstmal hinsetzen und dann wirst du vergessen, dass ich dir eigentlich einen Auftrag gegeben habe. Und wir lassen uns, also ich kenne das auch, ich lasse mich sehr oft ablenken. Ah, da ist jemand, der grüßt mich, hört sich gut an, ich verkaufe das Linsengericht für mein Erbe oder verkaufe mein Erbe für ein Linsengericht. Und das ist was, wo wir, glaube ich, lernen müssen als Christen. Wir lassen uns nicht aufhalten. Es gibt so viele Nebenschauplätze in meinem Leben, wo ich Zeit vergeude oder irgendwie Gemeinde tut 5 Jahre lang planen, wie man die Decke verändern kann oder wie man die Bühne umbauen kann oder ob da jetzt ein Schlagzeug hinkommt oder nicht. Ich sag's mal ganz ehrlich, das ist nicht unser Auftrag. Aber wir tun uns gerne mit sowas beschäftigen, weil es ja Spaß macht. Weil da müssen wir uns ja nicht mit dem beschäftigen, was Jesus eigentlich von uns möchte. Ich nenne das einfach mal ein Stück weit Bequemlichkeit oder manchmal auch Faulheit, ich weiß es nicht. Also euch als Gemeindeleitung rate ich einfach mal, ich darf das ja, ich komme ja nur 2 oder 3 Mal im Jahr, ich darf ja mal so sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Beschäftigt euch nicht mit Dingen, die nebensächlich sind. Wir haben einen Auftrag als Gemeinde und Jesus sendet uns. Und das wollen wir tun. Und alles andere ist Nebensache. Jüngerschaft heißt zudem, also aktive Jüngerschaft, achte darauf, wo und wie Gott bereits am Wirken ist. Jüngerschaft heißt zudem, such dir ein Umfeld, das dich ermutigt und herausfordert. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, der braucht einen anderen Menschen. Man nennt es in der seelsorgerlichen Fachsprache bilaterale Verantwortung. Also ich bin dir verantwortlich, du bist mir verantwortlich und wir beide sind Gott verantwortlich. Und ich sag dir, wie heißt denn du? Ich sagte Marcel, was Sache ist. Und der Marcel sagt aber auch mir, was Sache ist. Und ich nehme das von Marcel an. Und der Marcel nimmt es von mir an, weil wir beide ein Abkommen gemacht haben. Wir beide wollen wachsen. Und der Marcel ist kein Ja-Sager. Und ich bin auch kein Ja-Sager zu Marcel. Ich liebe den Marcel und der Marcel liebt mich. Und deswegen sagt der Marcel mir Dinge, die mir nicht passen. Aber ich weiß, dass der Marcel mich lieb hat. Und deswegen lasse ich es mir sagen. Und der Marcel weiß, dass ich ihn lieb habe. Und deswegen werde ich dem Marcel Dinge sagen können, die ihm seine Frau nicht sagt, die ihm Leute in der Gemeinde nicht sagen, weil wir in einer sehr individuellen Welt leben. Also keiner darf mein Leben irgendwie reinreden. Das ist, also du darfst mit mir über alles reden, aber nicht über mein Leben. Und deswegen brauchst du ein Umfeld mit Menschen, die dich herausfordern. Man nennt es auch Zweierschaft. Und das heißt nicht, dass jeder das Recht hat, in dein Leben reinzureden. Also das macht krank auf Dauer, wenn dir jeder immer sagt, das machst du falsch und das läuft nicht richtig. Da braucht man ein gesundes Maß an Abgrenzung. Das kannst du mir sagen, ich schlafe drüber, entweder nehme ich es an oder ich nehme es nicht an, weil ich habe da jemanden, der heißt Marcel, das ist mein Dude und mit dem rede ich über sowas. Und alle anderen Feedbacks, also ich kenne das, man läuft gerade zur Tür raus, kriegst du noch so ein Feedback an den Karren gefahren, dann denkst du dir, ja, Superman, mit dem Feedback kann ich jetzt echt nichts anfangen. Danke für gar nichts übrigens so. Wir kennen das. Das baut, das meine ich damit nicht. Und ich meine auch nicht, dass du dich permanent herausfordern lassen sollst. Aber was ich damit meine ist, du brauchst Menschen, die ehrlich zu dir sind. Das ist so wichtig. Und ich weiß nicht, ich denke mal, diesen Begriff habt ihr noch nie gehört. Es gibt sowas wie eine unheilige Barmherzigkeit. Und zwar, wenn ich aus lauter Barmherzigkeit dem anderen nicht mehr die Wahrheit sage. Und ich kenne das aus so Gemeinden, ich bin jetzt seit knapp 10 Jahren Pastor und wenn dann mal die Gemeindeleitung oder der Pastor mal so ein Machtwort spricht, dann kommt sofort, oh, das ist aber unbarmherzig. Nö, ist nicht unbarmherzig, ist einfach Realität. Ja, aber du musst doch barmherzig sein. Barmherzigkeit ja, aber Barmherzigkeit ohne Wahrheit ist nüt. Und Wahrheit ohne Barmherzigkeit ist Gesetzlichkeit. Auch da gilt es, ein gesundes Maß zu haben. Aber wie gesagt, du brauchst Menschen, denen du Verantwortung schuldig bist und wo du weißt, der ist ehrlich zu mir. Und wenn das nicht passiert, ich glaube, dann wirst du auch in deiner Jüngerschaft nicht wachsen, weil du niemanden hast, der dir ehrlich reflektiert, hey, du bist da auf dem Holzweg oder du hast da Charaktereigenschaften an dir, die schaden deiner Familie, die schaden deiner Gemeinde. Und ich glaube, das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Such dir ein Umfeld, such dir Menschen, mit denen du ehrlich kommunizieren kannst. Und das kannst du, weil du auf eine gesunde Identität baust als Jünger. Du bist kein Sklave, du bist nicht getrieben, sondern du hast eine Berufung, du bist gesegnet, du bist geliebt. Das ist meine Identität. Und wenn ich weiß, wer ich bin, dann darf auch der Marcel zu mir sagen, Gott liebt dich, ich liebe dich auch, Markus, aber da gibt es ein paar Dinge, die habe ich nicht so lieb. Weil ich weiß, wer ich bin. Weil ich weiß, ich bin geliebt von Gott grundsätzlich. Aber ich will nicht stehen bleiben. Und ich habe mit meiner Gemeinde die Stiftshütte so ein bisschen durchgenommen. Da gibt es dieses Becken, wo sich die Priester die Hände waschen. Und es war ein Kupferbecken. Und das Erste, was die Priester gesehen haben, als sie sich ihre Hände gewaschen haben, da geht es um Reinigung vor Gott, war ihr Spiegelbild. Und wenn sie das Spiegelbild gesehen haben, weil Kupfer und Wasser spiegelt dein Bild wieder, dann ist ihnen hundertprozentig was eingefallen. Und zwar dann ist ihnen der Vers aus Psalm 8 oder Psalm 139 eingefallen, wo es heißt, ich schaue mich an und ich sage, Gott, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich bin wunderbar gemacht. Und das ist meine Identität. Und deshalb kann ich Menschen in meinem Umfeld haben, die mich korrigieren. Das brauche ich, das braucht jeder, das brauchst du, das braucht, also Pastoren brauchen das meistens sogar ein bisschen mehr wie andere, weil sonst werden sie irgendwie verrückt. Gibt es genug so Typen, die irgendwann mal verrückt geworden sind und sich für Gott selber gehalten haben oder dann eine Sekte gegründet haben. aber du brauchst Menschen, die zu dir ehrlich sind und die dir wirklich weiterhelfen im Leben. Das ist so wie, also es gibt so eine christliche Volkskrankheit und die christliche Volkskrankheit ist selektives Bibellesen. Wir lesen nur das, was uns passt. Und wir hören auch immer nur das, was wir hören wollen. Und weil wir schon die Bibel teilweise selektiv lesen, tun wir auch die Feedbacks, die wir manchmal bekommen, wie selektieren. Also wir suchen uns das Gute raus und das, was uns ein bisschen ärgert oder wo uns schwerfällt, das tun wir einfach wegschieben. Und ich wiederhole mich, aber nochmals, such dir einen Menschen, der dir sagt, was Sache ist. Gib fröhlich weiter, was du empfangen hast. Das ist auch so was, was Jüngerschaft ausmacht. Jesus hat seinen Jüngern was Unglaubliches anvertraut. Und zwar diese Botschaft vom Reich Gottes. Da bricht was Neues an. Da kommt was Neues in Bewegung. Und das hat Jesus seinen Jüngern anvertraut. Und das sollen sie weitergeben. Wann sollen sie das denn weitergeben? Ab wann? Also wie in der Schule, einfach reinreden. Als sie fertig ausgebildete Jünger waren, so die Maschinen, die Jüngermaschine, nein. Jesus bringt ihnen was bei und sagt, so, jetzt geht hin und sagt es den Leuten. Und manchmal habe ich auch den Eindruck bei mir, ich bin da zu schlecht, ich kann das nicht, ich muss erst noch in der Jüngerschaft wachsen, ich muss doch erst ein fertiger Jünger sein, aber Jesus sagt an einer anderen Stelle, ein Meister, also ein Schüler wird niemals höher wie sein Meister sein, ihr seid lebenslang in meiner Schule. Also, das, was Gott mir schenkt, das gebe ich fröhlich weiter. Und obwohl ich nicht perfekt bin, obwohl ich nicht schon alles verstanden habe. Aber das, was ich empfange von Gott, das gebe ich weiter. Und ich muss dafür kein fertig abgeschlossener 12-Sterne-Generaljünger sein, sondern ich bin, wie ich bin. Ich bin der Markus und Jesus gibt mir was und das gebe ich weiter. Und ich muss nicht perfekt sein. Und seine Jünger waren bei weitem auch nicht perfekt. Die sind rausgegangen, haben da irgendwelche Kranken heilen sollen, haben erst mal ein paar auf die Schnorre gekriegt, sind dann zurückgekommen, haben irgendwie gesagt, Jesus, wir haben total versagt, Mann. Okay, ist kein Problem, ich sage euch, wie es geht. Diese Art von Dämonen ist nur auszutreiben durch Fasten und Beten. Aber hey, ihr seid gegangen und ihr habt was falsch gemacht. Und jetzt kommt er zu eurem Meister und fragt, was haben wir denn falsch gemacht? Und Jesus tadelt sie nicht, sondern Jesus, glaube ich, freut sich, dass sie es überhaupt gemacht haben, dass sie es überhaupt probiert haben, obwohl sie keine Ahnung hatten, wie das geht. Und ich glaube, dass Jesus auch mit uns so umgeht. Mach's einfach, probier was aus. Wer wenig macht, macht wenig falsch. Wer viel macht, macht viel falsch. Und wer gar nichts macht, macht alles falsch. Das ist so eine Devise, glaube ich. Mach's, probier's aus und Jesus wird dich nicht an den Pranger stellen, wenn dir irgendwie mal einen Fehler machst. Ich weiß nicht, wie du zum Glauben gekommen bist. Ich bin zum Glauben gekommen, weil ich Menschen in meinem Umfeld kennengelernt habe, die genau das gemacht haben. Also ich bin nicht in der Kirche zum Glauben gekommen. Ich bin auf keinem Jugendcamp, auf keiner Konfi-Freizeit, auf keinem Praise-Camp oder auf keinem Crea, auf Basel oder wie diese ganzen Camps alle heißen. Ich bin zum Glauben gekommen, weil es Menschen gab, die fröhlich weitergegeben haben, was sie empfangen haben. Haben die Menschen Fehler gemacht bei dem, was sie mir gesagt haben? Ja. Die haben mich auch teilweise verletzt. Aber sie haben mir was vermittelt, was ich nicht habe. Und das wollte ich haben, weil es extrem, weil diese Menschen eine Ausstrahlung hatten, die ich nicht hatte. Die hatten irgendwie Frieden, die hatten irgendwie Ruhe, die hatten irgendwie eine Gelassenheit. Und die waren irgendwie fröhlich in dem, was Gott ihnen im Leben schenkt. Und das haben sie mir weitergegeben. Und so bin ich zum Glauben gekommen. Und ich glaube, dass das dann passiert, wenn wir einfach wissen, wir dürfen Fehler machen. Und wir werden auch manche Sachen falsch sagen. Wir werden vielleicht, oder ich kenne das auch, man diskutiert dann mit Nichtchristen über Gott. Und letztendlich kommt man irgendwann mal an den Punkt, wo es ums Recht geht. Und ich glaube nicht, dass Jesus will, dass wenn ich jemanden zu Jesus führen soll, dass es darum geht, dass du falsch liegst und ich bin richtig. Weil wer von uns würde sich gerne sagen lassen, du liegst falsch. Du hast Unrecht. Ich weiß es besser wie du. Also so funktioniert das nicht. Sondern gib's einfach fröhlich weiter. Jesus Christus hat uns vorgelebt, was Nachfolge ist, und zwar Jesus Christus hat Gott von ganzem Herzen und ganzer Seele geliebt, das ist das eine. Er hatte eine extrem gute Beziehung nach oben. Er hatte eine extrem gute Beziehung nach innen zu seinen Jüngern. Das waren seine 12 Jünger, seine 70 anderen Jünger. Und mit denen hat Jesus extrem viel Zeit verbracht. Und dann war aber Jesus auch noch ganz oft bei Leuten, die mit Glauben und so gar nichts am Hut hatten. Also man kann sagen, eine Beziehung nach ab, nach oben, eine Beziehung nach innen und eine Beziehung nach außen. Grafisch kann man das ganz einfach so darstellen, up, in, out. Also ich habe eine gesunde Beziehung nach oben, ich habe eine gesunde Beziehung zu meinen Geschwistern in der Gemeinde, aber ich habe gleichzeitig auch eine gesunde Beziehung zu Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und jetzt passiert was. Wenn diese drei Bereiche nicht irgendwie ausgeglichen sind, wenn ich praktisch sehr, sehr meine Beziehung zu Gott so, ich bin mit Jesus allein unterwegs, und dann kann es passieren, dass ich eine ziemlich ungesunde Übergeistlichkeit entwickle. Ich mache ein Beispiel, es gibt Leute, die schreiben Bücher darüber, welche Lieder man singen darf. Also die tun alle Lobpreislieder, die es auf weltweit gibt, untersuchen, oh, da steht ein Wort, das steht nicht so in der Bibel drin, da sind Emotionen angesprochen, das gibt es in der Bibel nicht. Das Lied hat ein Schlagzeug, das darf ich nicht singen, und das Lied hat der Typ geschrieben und der hat da mal einen Satz gesagt. Das ist so eine Übergeistlichkeit und das ist ungesund. Wenn man aber zu viel nach außen macht, dann wird es so ein Eventbetrieb. Dann brennt man aus, man macht was für Gott, aber Gott will das eigentlich gar nicht. Aber Gott soll das ja irgendwie segnen, weil es sich ja fromm anhört. Und wenn man zu sehr nach innen, also wenn man praktisch als Gemeinde oder als Mensch sehr nach innen unterwegs ist, dann hat man einen Kuschelclub oder man wird ein Sozialverein. Aber das hier ist Jüngerschaft. Wenn alle drei Bereiche in meinem Leben irgendwie funktionieren. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe hier ganz schlechte Muskeln nach außen. Ich bin jetzt auch nicht der Super-Evangelist und ich gehe jetzt auch nicht, habe jetzt auch nicht so viele Freunde, die nicht Christen sind. Ich meine, ich wohne in der Gemeinde, ich arbeite in der Gemeinde, ich schlafe in der Gemeinde. Wenn ich mal einkaufen gehe, dann ist es, bin ich halt mal einkaufen oder mal Bus fahren, aber da habe ich jetzt nicht so viele soziale Kontakte. Aber ich weiß, dass mir da was fehlt. Und deswegen fange ich an, dafür zu beten, dass ich wieder Kontakte habe, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, über meinen Glauben zu reden, dass ich die Möglichkeit am Schopf ergreife und sage, jetzt rede ich darüber und jetzt habe ich die Möglichkeit und jetzt möchte ich es leben. Genau. Dazu gäbe es noch ganz viel mehr zu sagen, aber das, ich lasse euch die PowerPoint da. Zum Schluss, ich komme zum Schluss. Jesus Christus verändert, oder Jesus Christus nachfolgen verändert dein oder verändert Leben. Wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich versuche, das umzusetzen, was ich heute Morgen wirklich nur angedacht habe, dann wird das Leben verändern, weil mein Leben ein Mehrwert ist. Mein Leben hat einen Mehrwert in unserer Gesellschaft. Und deswegen verändert es gleichzeitig auch mein Leben, aber es verändert auch Leben. Und ich glaube, das ist das, was wir alle wollen. Wir wollen, dass unser Leben einen Mehrwert hat. Weil unser Leben mehr wert ist, weil wir Jesus haben. Das ist ganz einfach. Und wenn wir das irgendwie wollen wieder, dass wir sagen, ja, ich möchte ein Leben führen, das einen Mehrwert in unserer Gesellschaft hat, das sich einbringt in unsere Gesellschaft, das sich einbringt in diese Gemeinde, dann werde ich Gott die Ehre geben. Und dann bin ich nahe an seinem Herzen. Amen.